50 bis 29. Johannesevangelium, Kapitel 20, 24 bis 29. Es handelt sich um die Zeit nach der Auferstehung Jesu, in der er sich seinen Jüngern gezeigt hat, offenbart hat. Als Jesus kam, da war Thomas, der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jüngern, die erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen: Niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunden legen. Sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Aber Jesus kam, trat in ihre Mitte und er sagte: Friede mit euch. Dann wandte er sich an Thomas. Und er sagte: Lege deine Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas: Mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagte zu ihm: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Von Lessing soll dieser Satz stammen: Nachrichten über Wunder sind noch keine Wunder. Nachrichten über Wunder sind noch keine erlebten Wunder. Gelesene Wunder im Neuen Testament sind noch keine erfahrenen Wunder. Das ist ein gravierender Unterschied, ob ich etwas nur vom Hörensagen kenne, ob man mir darüber berichtet hat oder ob ich es selbst erlebt habe. Das ist die Not des Thomas. Die Botschaft der Auferstehung erkennt sie nur vom Hörensagen. Und er kann nicht glauben. Er kann nicht glauben, ehe er selber sieht, fühlt, anfasst, ehe er selber etwas erlebt, etwas erfährt, Erfahrung macht. Und ich kann ihn so gut verstehen, den Thomas. Ich kann den so gut verstehen. Jesus bewertet oder sagt am Schluss: Glücklich, Makarios, glückselig sind die, die nicht sehen und doch glauben können. Das ist übrigens gar kein Tadel dem Thomas gegenüber. Das ist nur eine Feststellung. Jesus sagt: Solche Menschen sind glücklich. Glücklich, die nicht sehen und doch glauben. Und die hat es immer gegeben. Erster Petrusbrief, da schreibt Petrus an die Gemeinde: Ihr seht Jesus nicht und doch habt ihr ihn lieb. 1. Petrus 1, Vers 8. Und es gibt sie bis heute, die Menschen, die am Glauben festhalten, obwohl um sie herum so wenig geschieht vom Reich Gottes. Von dem, was man doch in der Bibel nachlesen kann, was zu Jesu Zeiten oder in der Apostelzeit alles geschehen ist, damals. Es geschieht so wenig um sie herum und doch glauben sie von ganzem Herzen. Also Zeichen des Reiches Gottes, das sind solche, wie sie etwa im Lukas-Evangelium beschrieben werden. In Lukas Kapitel 7, da sagt Jesus, was alles in seinem Namen geschieht. Da war ein anderer, der auch Zweifel hatte, Glaubenszweifel hatte. Johannes der Täufer, der im Gefängnis saß. Und der in seinen Zweifeln die Frage ausrichten lässt, bist du wirklich der Messias? Oder müssen wir doch auf einen anderen warten? Und dann gibt Jesus die Antwort, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, und jetzt kommt, berichtet, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören wieder, Tote stehen auf und den Armen wird die gute Nachricht verkündet. Das sind Zeichen des Reiches Gottes, wo Jesus ist, dass dort Menschen frei werden von Bindungen aller Art, dass Menschen froh werden, dass Menschen verändert werden, dass Kraft und Frieden und Freude in ihr Herz kommt. Nicht, dass sie von einem auf den anderen Tag alle Probleme los wären, aber es entsteht, es wächst etwas ganz, ganz Neues in ihnen. Und das spürt man, das erlebt man, das erfährt man. Und auch Zeichen und Wunder gehören zu solchen Zeichen des Reiches Gottes. Und dann gibt es sie, die Menschen, die wenig, relativ wenig davon erfahren um sie herum oder an ihnen selbst. Und doch glauben sie fest. Und Jesus sagt, solche Menschen sind glücklich zu nennen. Warum? Nun, weil ihr Glaube nicht ständig schwankt, weil ihr Glaube gegründet ist, konstant ist. Solche Menschen müssen sich nicht sehr viel mit Zweifeln abquälen, denn sie gründen ihren Glauben auf das Wort Gottes und sie sagen, das steht da so und das glaube ich. Und sie gründen ihren Glauben auch auf die innere Gewissheit, die der Heilige Geist gibt. Zu wissen, ich bin ein Kind Gottes. Ich muss nicht da und da ein Wunder erleben. Ich weiß, ich bin Gottes Kind. Ich trage das doch im Herzen. Solche Menschen sind auch in ihrem Glauben glückliche Menschen. So hätte das ja auch bei dem Thomas sein können. Klar, er hätte ja sagen können zu den Jüngern, wenn ihr mir das sagt, dann wird es wohl so sein. Dann baue ich darauf, dass ihr mich hier nicht reinlegt. Ich glaube euch das, ich glaube eurem Wort, das reicht mir völlig aus. Und dann hätte er mit Lobeshymnen angestimmt und mit die Auferstehungslieder gesungen. Der Herr ist auferstanden. Von ganzem Herzen hätte er das gemacht. Aber er kann nicht. Er schafft's nicht. Er gehört nämlich nicht zu diesen Menschen, die glauben, obwohl sie nicht sehen. Er gehört zu der Art Mensch, die sehen müssen, um zu glauben. Und auch diesen Typ gibt es bis heute. Die Menschen, die sehen müssen, um zu glauben. Und wenn Jesus die einen für glücklich erklärt, dann sind die anderen oft unglücklich. Die sehen müssen, um zu glauben. Warum? Weil ihr Glaube oft schwankend ist. Weil er sehr viele Zweifel und Anfechtungen kennt. Weil es ein Glaube ist, der sich sehr oft fragt, wo sind denn all die Dinge, die ich lese in der Bibel? Wo sind die denn alle heute? Und sie stecken das nicht so locker weg, sondern das nagt an ihrem Vertrauen. Und das kostet Kraft. Und das sind Anfechtungen. Darum sind sie nicht glücklich zu nennen. Ich möchte euch ein Beispiel einmal geben. und zwar der von mir sehr verehrte Johann Christoph Blumhardt, war so ein Mensch, der sehen musste, um zu glauben. Und er hat einige Zeilen niedergeschrieben, die das ausdrücken, was das dann für Menschen sind. Ich finde, es drückt es sehr gut aus. Er schreibt hier Folgendes: Meine Bekanntschaft mit der Heiligen Schrift, Altes und Neues Testament, zu der ich schon vom 4. und 5. Jahr meines Lebens an durch fleißiges und unausgesetztes Leben den Grund gelegt habe, diese Bekanntschaft mit der Heiligen Schrift hat mich von frühester Kindheit an innerlich nachdenklich und auch stutzig gemacht. Dass eben bei den Gläubigen der Schrift so vieles ganz anders aussieht als bei unseren Gläubigen. Wie viel namentlich sagt der Herr und sagen die Apostel von dem Heiligen Geist? Und alles, was sie sagen, kann ich bei uns so nicht finden, wie sie es sagen. Gaben vollends, wie sie die ersten Christen durch den Heiligen Geist gehabt haben, sie sind ja ohnehin nirgends zu sehen. Schon in meiner Kindheit hatte ich daher eine Sehnsucht nach dem geheimnisvollen Etwas, das ich nur in der Schrift fand und sonst nirgends, und worin ich mir die eigentliche Gotteskraft verborgen dachte. Es war mir das etwas anderes als die Lehre oder die Glaubensartikel, die ich nach der Schrift als richtig, der Form und dem Gedanken nach erkennen musste. Den Heiland haben, in mir fühlen, den Geist haben und in mir Zeugen hören, wie das sei, das hätte ich so gerne bei mir gefunden. Das Bewusstsein einer Armut, wie sie nach den Zeugnissen Christi und der Apostel nicht sein sollte, hat mich oft, auch wenn ich mich in einer Andacht fühlte, recht wehmütig gestimmt. Besonders, weil die besten Empfindungen immer wieder durch kleine Umstände schnell weggewischt werden konnten. Unter all dem aber war es mir nicht gerade um mich zu tun, denn ich musste mir denken, jedermann werde doch wohl den gleichen Mangel fühlen. Er spricht von Wehmut, von Traurigkeit, das Bewusstsein einer Armut. Da ist also jemand, dessen Glaube oft angefochten ist, der in der Bibel liest und sie oft liest mit der Frage: Warum, Herr, erlebe ich so wenig davon? Ein angefochtener Glaube. Darum sagt Jesus, glücklich sind, die glauben können, auch wenn sie nicht sehen. Sie sind glücklicher. Nun, wenn ein Mensch diese Sehnsucht in sich trägt, dann lässt die sich nicht einfach zurückdrehen. Du kannst aus einem Thomas niemanden machen, der doch glaubt, auch ohne zu sehen. Es geht nicht. Diese Thomas-Leute, Männer und Frauen, das sind Leute, die sagen, ich muss etwas sehen, sonst kann ich nicht glauben. Und es hilft nicht, dass man ihnen sagt, du musst glauben, auch wenn du nichts siehst. So wie man die Vergangenheit nicht zurückdrehen kann, um das nochmal zu leben, so kann man diese Menschen nicht verändern. Wenn du da einmal infiziert bist und sagst, ich muss das doch irgendwie sehen. Also Sätze wie, du musst nur glauben, du hast doch das Wort, greifen oft ins Leere. Der angefochtene Glaube eines Thomas, der kann nur auf einem einzigen Weg gestärkt werden. Durch Erfahrung. Dadurch, dass er etwas zu sehen bekommt und zu fühlen und zu erleben. Und genau das hat Jesus getan. Ist ja noch einmal gekommen, hat sich ihnen noch einmal offenbart und hat sich an diesen Thomas gewandt. Durch Erfahrung. Was kannst du tun, wenn du so ein Thomas bist? Ein Mensch, der darunter leidet, dass er eine Armut empfindet zu dem, was im Neuen Testament steht. Als erstes, du kannst dir eine Theologie basteln, die dich beruhigen soll. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt so eine Lehre mit dem schwierigen Wort Dispensationalismus aus dem 18. Jahrhundert, aus dem angelsächsischen Raum, die die biblische Heilsgeschichte aufteilt in verschiedene Heilszeiten, in verschiedene Haushaltungen, daher kommt dann das Wort. Und die Geschwister, die das vertreten, die gehen davon aus, dass bestimmte Gaben Gottes nur für bestimmte Zeiten gegolten haben. Und dass bestimmte Verheißungen Gottes auch nur für bestimmte Zeiten gegolten haben. So sagt man dort etwa die Gaben des Geistes, die Kraftwirkungen des Geistes, also das, was man in den Korintherbriefen lesen kann, was übrigens ja gar nicht im Vordergrund steht beim Heiligen Geist. Längst nicht. Diese charismatischen Geistesgaben, wobei jede Charisma ist ja die Gnadengabe. Aber diese Dinge sagen sie dann, die gab es nur damals. Die waren bestimmt für die damalige Zeit. Wir leben jetzt in einer anderen Heilszeit und darum gibt es diese Dinge heute nicht mehr, die es im Neuen Testament noch gab. Wir leben in einer ganz anderen Zeit, das, was da drin steht, gilt für uns nicht. Es wäre ein leichtes, von der Kanzel so jetzt groß da den Stab drüber zu brechen und zu meinen, man wüsste es besser. Ich möchte aber sagen, von so wie ich es erkennen kann im Moment, ich sehe diese zeitliche Begrenzung nicht in der Bibel. Ich sehe nicht, dass die Verheißungen, die Jesus gegeben hat, gebunden sind an eine Heilszeit. Ich sehe nicht, dass er sagt, Leute, das gilt bis dahin und ab dann gilt das nicht mehr. Im Gegenteil, ich sehe, dass Jesus verkündigt wird als den, der gestern, heute und in Ewigkeit derselbe ist. Als den Kyrios, den Herrn, so feiern wir von Himmelfahrt her, der regiert und der eingreift und der sein Reich baut, das sehe ich. Ich sehe, dass Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Das fängt so klein an und dann wächst es und dann wird es größer. Und zwar so lange, bis der Herr eines Tages wiederkommen wird. Und Verheißungen etwa, wie in Markus 11, Vers 24, sind nicht zeitlich begrenzt. Dort heißt es, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Natürlich habe ich mehr Probleme damit, wenn ich dieses Wort ernst nehme. Als wenn ich sage, das gilt sowieso nicht mehr für heute. Aber ich kann es nicht wegfegen. Also, diese aus der Not eine Tugend zu machen, glaube ich, ist nicht die Lösung. Es gibt etwas Zweites, was auch manche tun, die solche Thomas-Menschen sind, du kannst Gott ein Ultimatum stellen. Es gibt Thomas-Typen, die so handeln und die sagen, Herr, wenn du in diesem Jahr nicht deutlich eingreifst, dann hänge ich meinen Glauben an den Nagel. Und wenn du doch der liebende und gnädige Gott bist und wenn ich dein Kind bin und wenn mein Glaube dir wichtig ist, dann wirst du eingreifen. Du willst doch wohl nicht zulassen, dass ich vor die Hunde gehe. Und dann stellst du Gott ein Ultimatum und du sagst, Herr, es muss etwas geschehen, ich will etwas erleben. Und das ist ganz, ganz gefährlich. Und das kann wirklich manchmal nach hinten losgehen. Vielleicht auch darum, weil Gott sich ungern erpressen lässt. Ein solches Ultimatum. Und dann gibt es wirklich Geschwister, die sagen, ich kann nicht mehr glauben. Ich will nicht mehr glauben. Ich sehe doch viel zu wenig. Also das Ultimatum ist auch nicht der Weg. Es gibt einen dritten Weg. Den möchte ich abschließend beschreiben, den sehe ich hier bei Thomas. Und ich habe ihn genannt, Glauben, Hoffen und Warten. Glauben, Hoffen und Warten. Was mir hier auffällt an unserem Wort ist, dass Thomas im Kreis der Jünger geblieben ist. Der ist da geblieben. Und das ist doch gar nicht selbstverständlich. Denkt einmal an die Emmaus-Jünger. An die Jünger, die schon bald nach der Kreuzigung Richtung nach Hause gegangen sind, die gesagt haben, es ist alles vorbei, es ist alles aus. Wir gehen zurück ins alte Leben. Das hätte der Thomas längst machen können. Hätte längst gehen können. Nein, es heißt hier, er ist im Kreis der Jünger geblieben. Und ich habe versucht, mir das vorzustellen. Der ist doch ein totaler Außenseiter, oder? Alle um ihn herum erzählen von der Auferstehung. Alle sagen, du, wir haben den Herrn gesehen. Und er sagt immer wieder, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht, ehe ich das gesehen habe. Und ich kann mir vorstellen, wie sie auf ihn eingestürzt sind. Und du musst das glauben und es ist aber passiert. Und du stellst uns als Lügner dar, was bildest du dir überhaupt ein? Und so weiter. Und sie haben versucht, ihn zu überzeugen. Und er steht da und sagt, ich würde ja gerne, aber ich kann's nicht. Ich kann's nicht, ehe ich nicht sehe. Aber er ist da geblieben, er ist nicht gegangen. Warum? Ich vermute, er hat gehofft und er hat gebangt und gewartet und gebetet. So stelle ich mir diesen Thomas vor in dieser Situation. Der hatte doch den Jesus-Virus längst in seinem Herzen. Der hat doch so viele Erfahrungen mit diesem Jesus gemacht. Er sagt auf der einen Seite, ich kann es nicht glauben, ehe ich sehe. Und doch trägt er diese Hoffnung in sich. Und er denkt sich, es wird wahr sein. Und so geht er ins Gebet und sagt, Herr, dann komm doch bitte auch für mich. Er sagt nicht, komm innerhalb dieses Tages, sonst gehe ich. Er bleibt und er hofft und er betet und er wartet und er sagt, Herr, tu etwas, offenbare dich doch auch mir. Ich weiß, mein Glaube ist nur klein, aber was soll ich denn machen? Ich muss dich einfach sehen. 8 Tage hat es gedauert. Und dann ist der Herr gekommen. 8 vermutlich sehr, sehr lange Tage. Und dann ist er gekommen. Und zunächst mal geht er auf diesen Thomas zu. Kein Wort des Tadels, kein Wort der Anklage, keine Verurteilung. Sondern Jesus geht zu ihm hin und sagt, jetzt streck deine Hände aus und hier fühle und schau hier die Nägelmale. Komm, sieh, glaube und hör auf zu zweifeln. Und er lädt ihn ein. Und von Thomas ist uns das tiefste Jesus-Bekenntnis überliefert, das das Neue Testament kennt. Diese Worte, die alles aussagen, mein Herr und mein Gott, als Bekenntnis zu Jesus, mein Herr und mein Gott. Ich komme zum Schluss. Was kannst du tun, wenn du so ein Thomas bist? Du bist nämlich dann vermutlich oft angefochten, unglücklich. Was kann man tun? Das Erste, also es kommt, ist ganz kurz. Das Erste, ich würde mich jemandem anvertrauen. Jemanden, mit dem ich gemeinsam beten kann. Ich würde sagen, wie es in meinem Herzen aussieht. Ich würde sagen, dass mich manchmal Zweifel quälen, Anfechtungen. Dass du manchmal darunter leidest, dass du dir sagst, aber warum erlebe ich dann so wenig davon? Bist du nicht der Einzige? Vielen Menschen in der Bibel ging das so. Der Elia, der große Prophet, hatte seine Phasen. Johannes der Täufer hatte seine Zweifel. Hier der Thomas. Vielleicht ist es ja nur eine Frage der Statistik, dass unter 11 Leuten immer mindestens ein Thomas dabei ist. Aber anderen geht es auch immer wieder mal so. Und dann kann ich das mal erzählen. Und dann kann ich das mal sagen. Und dann ist das vielleicht jemand, dessen Glaube mir gerade wohltuend ist, weil es so einer ist, der baut sein Glaube auf das Wort und auf die Gewissheit des Herzens. Und wir nennen solche Menschen manchmal naiv und meinen das dann abwertend. Aber Jesus sagt, das ist genau der Glaube, den ihr braucht, wie die Kinder. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr das Reich Gottes nicht erben. Auch Menschen, die den Herrn Jesus in ihrem Herzen tragen und daran festhalten und ganz treu und konsequent ihren Glauben leben, das sind herrliche Menschen. Wie die Kinder, das ist überhaupt keine Frage des Intellekts oder der Überzeugung. Den Glauben, den trägst du im Herzen. Naja, und an solche Menschen kannst du dich wenden und die beten mit dir und die glauben mit dir mit und beten für dich. Das Zweite, was du tun solltest, ist dabei zu bleiben. Dranbleiben. Den Gottesdienst zu besuchen, in den Hauskreis zu gehen und da dran zu bleiben. Auch wenn du vielleicht manchmal im Hauskreis so empfindest, ja, geht's eigentlich nicht noch jemanden so wie mir? Wir lesen hier von den größten Wundern, die da passiert sind und ich frage mich, wo ist denn das heute? Und dann guckst du so in die Runde und überlegst, ob denn keiner sonst diese Frage hat. Es kann sein, dass manche diese Frage haben, es traut sich nur keiner laut zu fragen. Wo ist denn das heute? Aber da dranbleiben, dabei bleiben und erst recht Gott kein Ultimatum stellen. Und das Dritte, glauben, hoffen und warten. Warte doch darauf, dass Jesus eines Tages durch die Wand deiner bisherigen Erfahrung tritt. So wie er hier durch die Wand getreten ist und die Jünger hatten sich eingeschlossen, Jesus kam mitten zu ihnen hinein. Und das kann er auch mit uns tun. Noch mehr geben als das, was wir bisher erleben. Bitte ihn doch darum, dass er durch die Wand, durch die Beschränkungen unseres Erlebens hindurchtritt und sich offenbart. Ich weiß nicht wie, das kann man dem Herrn nicht vorschreiben. Ob das die Riesenzeichen und Wunder sind, aber was immer es auch ist, dass du seine Handschrift deutlich erkennst. Sein Handeln, sein Eingreifen, Zeichen des Reiches Gottes, sie sollen doch geschehen. Warte darauf, dass noch etwas geschieht. Nicht nur in Südamerika und in Asien, nicht nur in den Berichtsheften, die ich auch mit Interesse lese und die mir auch manchmal sehr viel Mut machen, sondern auch in unserem dürren und glaubensausgemergelten Westeuropa, das am allermeisten Erweckung braucht und Missionare und Evangelisten, die aus allen Ländern zu uns kommen und vor allem den Heiligen Geist braucht. Aber geben wir doch nicht auf, zu hoffen, zu glauben, zu warten. Und dann steht bei manchen die Frage im Raum, und was ist, wenn nichts passiert? Und dieser Fall ist im Neuen Testament gar nicht vorgesehen. Es ist so. Das ist im Neuen Testament gar nicht vorgesehen. Was ist, wenn nichts passiert? Jesus sagt, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Wenn man also ein Thomas ist und du die Sehnsucht nicht wegkriegst, was willst du denn machen? Willst du deinen Glauben wirklich aufgeben? Du hast schon so viel erlebt mit Jesus. Vielleicht hast du dir das mal aufgeschrieben, dann liest es einmal nach, was du alles erlebt hast. Und mach dir bewusst, was Menschen um dich herum schon alles erlebt haben. Du trägst doch diesen Herrn längst in deinem Herzen. Willst du denn aufgeben? Dann doch eher die Flucht nach vorne. Das Glauben, das Hoffen und das Warten. Ich weiß nicht, ob das 8 Tage dauert oder 8 Jahre. Dabei bleiben, das schafft man dann auch nicht alleine. Geschwister suchen, mit denen ich glaube, die für mich glauben mal ein Stück, die mich mittragen. Und gemeinsam damit zu rechnen, dass der Herr sagt, was er tut. Dass er sagt, oh, andersrum nicht wahr, dass er tut, was er sagt. Dass seine Verheißungen gelten. Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Dass auch wir von ganzem Herzen zu diesem Jesus das eine Bekenntnis sprechen können. Mein Herr und mein Gott. Amen.